Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Nervensache. Mein heutiger Gast ist zum zweiten Mal hier und zwar ist das die Frau Dr. Sibylle Böhm. Und unser heutiges Thema soll sein, ja, Arbeitstitel ist so ein bisschen Selbstoptimierung oder Gefühlsabsturz. Kann man sich also nur selbst optimieren oder fällt dann zwangsläufig ins Loch?
Ja, hallo erstmal. Ich habe mich gerade gefragt, als du deine Einleitung so erzählt hast, was ist jetzt eigentlich, was meinst du mit Gefühlsabsturz?
Ja, Gefühlsabsturz meine ich tatsächlich nur zu Hause zu sitzen und vielleicht einfach aufgrund der Situation weniger rauszugehen, in Gruppen nichts aktiv zu tun, da eben so einen Absturz zu erleben, ja, der okay. Dann natürlich eben die Gefühle betrifft, wie zum Beispiel, dass ich einfach, ich sag mal jetzt erstmal nur deprimiert bin oder vielleicht Zukunftsängste bekomme, die sich immer in meinem Kopf drehen, so wie in so einem Gedankenstrudel. Ja, und dementsprechend eben, das ist ein bisschen provokanter, zugespitzter formuliert, eben in einem Gefühlsabsturz endet.
Ja, das Wort ist ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen brachial gewählt, aber ist vielleicht sogar auch ganz plastisch und ganz griffig. Wir Menschen sind ja soziale Wesen, das heißt, wir definieren uns unser Selbstbild über den sozialen Kontext, über die soziale Gruppe. Mhm. Und wir leben ja in einer Wachstums- und Beschleunigungsgesellschaft, schneller, höher, weiter. Das heißt, wer selbst optimiert, steckt mittendrin und macht alles genau richtig, wird von allen Seiten anerkannt. Und das andere Extrem, der Gefühlsabsturz, ist wahrscheinlich auch verbunden mit einem Absturz von einer sozial angesehenen Position ins Abseits hinein. Der vermeintliche und letztlich ein Schritt in die Selbstisolation, weil man es eben nicht so macht oder nicht so machen kann, wie es von einem erwartet wird. Und gleichzeitig dann dieses Gefühl von Einsamkeit und Isolation vielleicht auch bekommt, was wiederum unter Umständen Angst, Depressivität, Scham, alles Mögliche auslösen kann.
Ja, genau. Also wir hören ja ganz viel über eben die Selbstoptimierung. Das ist ja so ein Schlagwort. Jetzt sollte man sich, wenn man eben schon zu Hause sich befindet, dann auch vermehrt irgendwie noch einen Online-Kurs hier, noch eine zusätzliche Fremdsprache dort irgendwie aneignen.
Bloß keine Zeit verplempern.
Ne? Ja, genau.
So, bloß nicht so rumsitzen.
Ja, genau, rumsitzen
trödeln.
Und nichts tun. Und so in einigen Darstellungen klang das fast schon so, ne? Bloß nicht irgendwie nichts tun, zu viel oder eben, wie du sagst, Zeit verplempern. Sonst passiert was ganz Schlimmes. Und das ist ja die Frage, ob da sowas Schlimmes passiert.
Ja, früher hieß das mal Muße, wenn man Zeit einfach vergehen ließ und da saß.
Müßiggänger.
Lebensfreude, Müßiggänger, das war nicht unbedingt nur was Negatives. Bloß es passt natürlich nicht zu unserer hocheffizienten Gesellschaft, wo jede Sekunde für irgendwas genutzt wird. Gleichzeitig tut es uns gut. Vielleicht ist es dieser innere Zwiespalt zwischen es macht einfach Spaß und ist schön, Zeit zu verschwenden. Und dann kommt aber dieser innere Anteil, der ihm sagt, oh, du musst dich dafür schämen, du musst dich schlecht fühlen, wenn du jetzt nicht sofort was Effizientes tust. Lern doch was, putz doch was, tu doch was.
Ja. Sodass man ja da weiter spinnen könnte und die Hypothese sogar aufstellen könnte, wenn ich das zu viel betreibe, diese Selbstoptimierung, dass dann ich gerade vielleicht, wenn ich an der einen oder anderen Stelle scheitere oder merke, es klappt nicht so gut, wie es mir vielleicht gesagt wird, dass ich es tun soll, dass ich dann gerade eben frustriert bin, deprimiert bin, vielleicht eben sogar noch schlimmer.
Ja, weil man so viel Energie investiert hat oder Zeit oder Kraft. Das ist richtig. Dann ist natürlich mit den inneren Erwartungen der Absturz dann besonders groß. Also
man,
umgekehrt proportional zu den inneren Erwartungen.
Ja, könnte man also sagen, vielleicht hier ist auch wieder das richtige Maß, das Beste, was man tun kann, also das richtige Maß zu wählen, sowohl vielleicht einen Teil des Tages oder der Woche dafür zu nutzen, dann auch sich mal etwas Neues oder mit etwas Neuem zu beschäftigen. Auf der anderen Seite aber auch einfach mal nichts tun oder eben auch, naja, wie viele sagen würden, stupide konsumieren, aber es muss ja nicht stupide sein, man kann sich ja auch Wissenswertes irgendwie anschauen.
Und gut dabei fühlen, das finde ich, ist auch eine Kunst. Mhm. Ja, weil jeder von uns, keine Frage, verplempert Zeit, guckt sich mal irgendwas an, mehr oder weniger effizient. Aber wie geht's uns danach? Mhm. Schämen wir uns dafür? Fühlen wir uns schlecht, weil wir wieder nichts Sinnvolles getan haben? Oder sagen wir, ja, okay, manchmal ist eben weniger mehr.
Ja,
lass doch den Nachbarn täglich 2 Stunden joggen und dann noch Faszientraining machen und einen Online-Kurs. Ich ziehe mir halt, wenn ich Lust habe, 1-2 Serien rein.
Mhm. Ne? Ja. Wenn es denn dann bei den 1-2 Serien bleibt, ne? Oder vielleicht auch 3 oder 4. Mhm. Aber da wäre ja dann das Maß auch überschritten, wenn man eben gar nichts mehr tut und wirklich von morgens bis abends nur noch Netflix und Co. nutzt oder sich da hineinbegibt und eigentlich nicht mehr rausfindet, ne? Oder in irgendwelche Spiele, Online-Spiele oder so. Das ist
die hohe Kunst, nicht in dieser Welt dann zu versacken, die es einem natürlich leicht macht und die eine Flucht aus der manchmal ja sehr anstrengenden Realität auch bietet. Mhm. Und vielleicht deshalb sind die Selbstoptimierer auch so angestrengt dabei, immer was Sinnvolles zu tun, weil sie vielleicht auch so eine Situation bewusst oder auch unbewusst vermeiden wollen. Dieses Nichtstun und dieses Erkennen, oh, ist das schön. Es macht auch Spaß, faul zu sein, einfach Zeit vergehen zu lassen. Vielleicht haben die auch manchmal Angst, nicht wieder zurückzufinden in ihr strukturiertes, effizientes Leben.
Auf der anderen Seite die Selbstoptimierung, in der sich vielleicht einige verlieren, wenn man das Wort selbst nimmt, also sich selbst zu optimieren, könnte man ja auch sehr positiv sehen, sich einfach stetig in seinem Leben weiterzuentwickeln. Ja, das hat ja erstmal überhaupt nichts Schlechtes, sondern ist sehr erstrebenswert.
Wahrscheinlich liegt das auch in der Natur des Menschen, weil wir irgendwie auch gerne lernen und Neues erfahren. Aber vielleicht ist die Kunst die, dass es eben Spaß machen muss. Dass es vielleicht so sein muss, dass wir immer noch das Gefühl haben, wir sind mit Lust dabei, Neues zu lernen, uns zu verbessern, unseren Horizont zu erweitern. Das ist, glaube ich, was auch einen evolutionären Vorteil bietet oder was einfach ein bisschen in unserer Natur liegt. Aber natürlich gibt es auch eine zwanghafte Selbstoptimierung. Dahinter steckt vielleicht eine Angst, einem Vergleich nicht mehr standzuhalten oder nicht mehr genug Anerkennung zu bekommen.
Okay, wenn der innere Antreiber zum Beispiel zu stark ist oder so ein innerer Kritiker einem ständig vermittelt, du musst noch mehr, du musst hier noch besser werden, gut ist nicht gut genug und all diese Dinge.
Genau.
Ja, aber auf der anderen Seite, du sagst ja mit Leidenschaft und Freude etwas machen, deswegen ist es natürlich wenig sinnvoll, auch zum Beispiel als Therapeut, wir ja nun beide sind, Klienten zu sagen, also es ist immer gut, wenn man beispielsweise jetzt etwas malt oder ein neues Instrument lernt oder eine Sprache. Also das ist ja völliger Quatsch. Ja, sondern wenn, dann sollte man natürlich etwas tun, worauf man auch wirklich Lust hat. Ne?
Ja,
und ansonsten ist es ja genau dieser Zwang, der dann kontraproduktiv sein kann. Ja? Und
du hast völlig recht. Es schließt natürlich nicht aus, dass Phasen kommen, wo es auch mal anstrengend wird. Also selbst wenn man ein Instrument lernt und große Lust drauf hat und vielleicht sogar in gewisser Weise begabt ist, wird es Phasen geben, wo man einfach üben muss und vielleicht mal nicht so Lust hat. Ich glaube aber auch, dass sich ab und zu in den Arsch treten irgendwie auch zum Leben dazugehört. Ich glaube, sonst ist es öde, weil so wirklich Belohnungshormon wird ja nur ausgeschüttet, wenn wir uns vorher mal ein bisschen angestrengt haben. Jeder weiß, wenn wir einen Berg besteigen, dann schmeckt die Jause oben auf dem Gipfel einfach doppelt so gut, als wenn wir uns einfach nur vorm Fernseher ein Brot schmieren.
Okay. Vielleicht wechseln wir noch mal zum Thema, wer überhaupt jetzt tatsächlich gefährdeter ist als andere.
Unter dem Aspekt der sozialen
Distanzierung,
Eingeschränktheit.
Ja.
Es leiden die vorher schon die eigentlich soziale Wesen waren, aber nicht ihren Bedürfnissen entsprechend genug Sozialkontakte hatten aus äußeren Zwängen und Gegebenheiten heraus. Und wo es da schon am Limit war, Menschen, die verwitwet sind, die gerne mehr Kontakte hätten, Menschen, die arbeitslos sind, die aber gerne wieder arbeiten würden und da auch ein Umfeld hätten, die leiden jetzt einfach mehr. Und ich glaube, die sind auch gefährdet, so einen Gefühlsabsturz zu bekommen, weil Dinge, die vorher schon an der Grenze waren, Bedürfnisse, die vorher schon nicht gut erfüllt wurden, werden jetzt noch weniger erfüllt. Denen droht Einsamkeit mit allen negativen Konsequenzen und vielleicht eben auch psychische Erkrankungen.
Okay. Also gut wäre es ja dann für diejenigen zu wissen, was sind da so Warnzeichen, die eben mir anzeigen, dass es wichtig wäre, etwas zu verändern.
Ich glaube, das Problem ist, dass auch Ausnahmesituationen leider relativ schnell zu einer Art, wie es jetzt auch immer wieder von Politikerseite heißt, neuen Normalität führen. Es wird ein Stück weit normal. Wir gewöhnen uns an eine außergewöhnliche Situation und vielleicht auch eine, die uns nicht unbedingt gut tut. Und dann, und deshalb meinte ich eben auch, schwierig, finde ich, stellen sich Warnzeichen so sukzessive ein und wir werden schnell immun für kleinere Warnzeichen und dass da das ganze System kippt. Also die Gefahr, denke ich, die besteht schon, oder dass wir selber, weil wir mitten im Wald stehen, den Wald vor Bäumen nicht sehen und eigentlich ein Gegenüber bräuchten, was uns sagt, hey, guck mal, du lachst gar nicht mehr. Manchmal brauchen wir einfach irgendwie das Regulativ und ein Gegenüber, was uns was rückmeldet. Wenn das fehlt, aus einer Einsamkeit heraus, finde ich es ganz schwer, selber zu erkennen, was gerade so mit einem schrittweise sich verschlimmernd abgeht.
Na, wäre jetzt dann zu überlegen, bei Menschen zum Beispiel, die in keiner Partnerschaft leben, alleine zu Hause sind, auch keine Kinder um sich herum haben und auch keine WG-Mitglieder oder so, sondern in einer eigenen einzelnen Wohnung wohnen und zusätzlich eben jetzt auch nur ausschließlich Homeoffice machen. Das wären ja dann so auch die Gefährdeten, wenn sie nicht völlig von ihrer Grundstruktur her vielleicht sowieso aufgehen in dem Alleinsein. Also solche Menschen gibt es ja auch, die dann vielleicht manchmal auch wählen, nach Alaska zu ziehen in ein eigenes, einsames...
Ich denke, das ist die Ausnahme.
Also sind dann die vielleicht auch diejenigen, die besonders sensibel sein sollten auf Warnzeichen, beziehungsweise dass es nicht in eine Richtung geht, die auch vielleicht gefährlich ist, was ihre psychische Gesundheit angeht.
Vielleicht gibt es da so ein paar Checkfragen, die sich diese Menschen stellen könnten. Also mir würde jetzt spontan sowas einfallen wie, wann habe ich eigentlich zuletzt einen Menschen berührt? Wir alle wissen, dass Nähe und Berührung für uns elementar wichtig ist. Und wenn die Antwort ist, ich habe seit 5 Wochen niemand mehr angefasst, dann ist das schon natürlich was, wo man sagen könnte, hey, wie kann ich mir das Bedürfnis stillen? Vielleicht sollte ich doch mal zur Physiotherapie gehen und die Angst vor Corona irgendwie mal außer Acht lassen, mir, wenn das jetzt wieder möglich ist, vielleicht eine Massage oder eine Kosmetik gönnen. Das geht ja jetzt auch wieder mit ein paar Schutzmaßnahmen, dass man eine Berührung bekommt, dass man nochmal menschliche Nähe. Oder wann hat mich das letzte Mal jemand angelächelt und ich habe zurückgelächelt? Solche Fragen könnte man sich schon stellen. Wenn die Antwort die ist, dass das alles 5 Wochen zurückliegt, finde ich das schon nicht ganz unbedenklich. Und dann kann man da auch eingreifen und das nicht einfach weiterlaufen lassen.
Ja, okay. Na gut.
Einfach mal jemand draußen anlächeln und sich merken, wie gut das tut, wenn der zurücklächelt. Auch das ist natürlich ein Kontakt. Vielleicht doch jemand anrufen, klar, es ist nicht dasselbe wie sich sehen. Und den anderen bitten, sag mir doch mal was Nettes oder sag mir, was du an mir magst. Irgendwas, was Menschen gut tut.
Genau. Also das sind ja auch Dinge, die schon so jetzt nicht erst seit der Corona-Krise bekannt sind, sondern auch schon vorher in Studien untersucht worden sind. Wie zum Beispiel, ich glaube, das wurde im Rahmen von wie gut Menschen in Gruppen dann Einfälle gemeinsam haben, wenn sie entweder sich in der Gruppe tatsächlich persönlich treffen oder per Videokontakt beispielsweise, in einem Team-Meeting zusammenarbeiten oder in einer Telefonkonferenz zusammen oder per E-Mail. Und natürlich ist auch mit gesundem Menschenverstand, glaube ich, leicht nachvollziehbar, dass die Studienergebnisse sehr deutlich gezeigt haben, dass der persönliche Kontakt der beste ist.
Ja.
Der zweitbeste aber, kurz dahinter eben auch, ne, der Videokontakt, sich zu sehen und eben diese Rückmeldung zu bekommen, optisch. Und wesentlich schlechter haben eben Telefontermine oder Treffen abgeschnitten und am allerschlechtesten der E-Mail-Kontakt, weil da eben man weder optisch noch verbal, also verbal nur geschriebenes Wort, aber das akustische Wort hat eben gefehlt. Und eigentlich eine sehr klare
Je mehr Kanäle, desto besser.
Ja.
Je mehr Spontanität ist auch möglich. Was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich auch für elementar wichtig halte, ist, dass wir lachen können im Alltag. Dass uns der Humor nicht verloren geht. Und es ist relativ schwer, sich selber zum Lachen zu bringen. Man kann natürlich einen lustigen Film ansehen, aber es ist nicht dasselbe wie von jemandem, und das kann natürlich auch im Videochat passieren, in einer Situation einfach zum Lachen gebracht zu werden, vielleicht ganz spontan aufgrund einer Situationskomik oder so. Ja, das sind Sachen, die können wir alleine mit uns nicht machen.
Ja.
Und die sind doch so wichtig für unsere psychische Gesundheit.
Dann wird ja auch immer wieder diskutiert aktuell, so inwiefern sind Persönlichkeitsmerkmale, die vorhanden sind, jetzt in der Krise, jetzt im entweder Alleinsein oder immer wieder nur mit seinen Familienmitgliedern, kann ja auch problematisch werden in einigen Fällen. Inwiefern sind da bestimmte Charaktereigenschaften besonders stark am Hervortreten? Ja.
Ich glaube schon, dass ich in so Krisensituationen wie jetzt Persönlichkeitsmerkmale besonders akzentuieren oder besonders hervorheben, die schon immer da waren und die vielleicht auch vom sozialen Umfeld reguliert wurden. Der Faule steht vielleicht jetzt gar nicht mehr auf, versucht alles vom Bett aus zu machen, und der unermüdliche, fleißige Selbstoptimierer, der entwickelt jetzt einen 24-Stunden-Plan und kann mit Tätigkeiten gar nicht mehr aufhören.
Gibt's auch, ja. Oder der leicht Reizbare ist jetzt dann vielleicht durch den Wegfall bestimmter Bedürfnisse, also Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, eben vielleicht noch reizbarer, und es kommt eher noch zu impulsiven Durchbrüchen bei dem einen oder anderen, ne? Was dann natürlich auch sehr problematisch sein kann.
Genau, ja. Insofern kann das schon sein, dass ein wahres Selbst da hervortritt, was sonst im Alltag relativ gut im Zaum gehalten werden kann.
Tja, wäre die Frage, was kann man da tun? Ich glaube ja, dass unsere Hörer eher zu den differenzierteren gehören, die sich überhaupt mit solchen Themen beschäftigen. Daher befürchte ich, dass diejenigen, die eher zum Beispiel zu häuslicher Gewalt neigen oder so, das hier gar nicht hören. Die würden wir über andere Kanäle vielleicht erreichen, aber nicht über diesen hier.
Und wenn, würde denen vielleicht auch die nötige Selbstreflexion oder das Unrechtsbewusstsein fehlen. Auch da braucht es, glaube ich, ein Stück weit auch ein Gegenüber, was einem sagt, hey, jetzt ist eine Grenze erreicht oder gar überschritten.
Und das ist ja dann ganz schwierig, wie erreicht man überhaupt diese Menschen, die dann jetzt mal an dem Beispiel schnellerer Impulsdurchbruch bis hin zur häuslichen Gewalt, dann, das sind ja so die problematischen Fälle. Und die erreichen wir jetzt nicht über diesen Kanal. Und auch wenn es jemand sieht, beobachtet, hört in der Nachbarschaft, ist es ja auch jedes Mal so eine Abwägung. Ne? Ja. Blockiert der oder geht der noch mehr in Widerstand, wenn man ihn darauf anspricht? Ja, oder bringt es was? Das ist ja jedes Mal Abwägungssache, auch wie vertrauensvoll man mit demjenigen umgehen kann, der zum Beispiel in der Nachbarschaft wohnt.
Ja, aber falls uns das eine oder andere Opfer häuslicher Gewalt hört, dann ist es vielleicht doch ein Aufruf wert, passt auf euch auf, schützt euch, soweit ihr es könnt, holt euch Hilfe.
Also Hilfe holen.
Holt euch Hilfe, traut euch, euch Hilfe zu holen und macht nicht die Augen zu und habt das Gefühl, ihr müsst ja alles ertragen. Es gibt nach wie vor Hilfe. Es gibt die Nummer gegen Kummer, es gibt Frauennotrufnummern, es gibt Weißer Ring etc. Ja. Anlaufstellen, die sich auch leicht googeln lassen.
Ja.
Holt euch Hilfe. Und wenn ihr euch im Klo einschließt zum Telefonieren, macht es. Oder bittet die Nachbarin um Hilfe. Ja.
Den Weißen Ring hattest du kurz im Nebensatz erwähnt. Da hatte ich auch auf deren Website mal geschaut. Da kann man sich sehr Postleitzahlen orientiert die nächstgelegene Kontaktstelle auch auswerfen lassen.
Ja.
Und das lohnt auf jeden Fall, da Kontakt zu suchen, wenn man denn Betroffener ist.
Und für Kinder gibt es die Nummer gegen Kummer, die ich jetzt nicht auswendig weiß, aber die auch leicht zu googeln ist. Natürlich gibt es auch eine Menge Kinder, die gerade sehr leiden müssen.
Ich befürchte, dass die uns nicht zuhören und dementsprechend auch nicht diesen Ratschlag jetzt mitnehmen können, aber ja.
Aber das macht mir schon Sorge, muss ich sagen. Da wird einiges zutage treten, wenn wir alle wieder raus dürfen, glaube ich.
Also jetzt hatten wir noch mal ein sehr schweres Thema. Wollen wir vielleicht enden mit so wieder einem positiven Ausblick? Ist denn ein positiver Ausblick überhaupt möglich? Ne? Wenn wir bedenken jetzt diese Situation, wie sie jetzt ist, von der Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, insbesondere die Gefährdung damit verbunden für unseren älteren Mitmenschen, die wird ja in den nächsten 12, 18 Monaten vermutlich so bleiben. Die Infektionszahlen werden mal höher, mal wieder runtergehen, immer so eine Schwankung haben. Wir werden sie nicht ausmerzen. Das wäre schön, aber ist wohl nicht möglich. Und dementsprechend wird sich ja an der Situation nicht viel verändern. Ist das Augenmaß
also es wird das Entscheidende? Sicher, du hast recht, nicht so schnell sich was verändern, sprich ein Impfstoff zur Verfügung stehen beispielsweise. Aber ich finde, dass wir gerade eine Menge lernen im sozialen Umgang miteinander, als auch in der Behandlung der Patienten in den Kliniken. Es gibt einen weltweiten Austausch der Forscher. Weltweit wird auch kooperierend an Medikamenten und Impfstoffen gearbeitet. Und wir im Kleinen, ich finde da auch unsere Regierung gerade ganz gut, in ihrem Krisenmanagement. Wir arbeiten ja auch an Lösungen auf Bundes- und auf Länderebene. Sei es die Masken, sei es das Smart Distancing, wie es heißt. Es gibt Lösungsansätze und wir lernen jeden Tag dazu. Und ich glaube, dass wir in ein, zwei Monaten viel besser mit der Situation umgehen können werden. Das ist zumindest ein positiver Ausblick. Wir werden diese Situation immer besser handeln können. Und vielleicht zu der einen oder anderen guten Lösung kommen, wenn wir auch mal was probieren.
Wir tasten uns langsam vor, was auch gut ist sicherlich. Es wird in den nächsten 12 Monaten, auch wenn die Situation der Gefährdung vermutlich nicht grundsätzlich sich verändern wird, werden wir natürlich durch genau dieses Lernen, was du beschrieben hast, auch besser damit umgehen lernen. Und für jede Situation eigene Sicherheitsmaßnahmen, die dann auch sinnvoll sind, erlassen oder uns ausdenken und absprechen in bestimmten Räumen, die geschlossen sind. Es ist natürlich klar, dass da weniger Menschen zusammen sein sollten, auch auf längere Zeit oder möglichst kurze Zeit, als in großen Räumen oder unter oder freiem
draußen.
Himmel.
Genau, also
das
Sommer.
Alles müssen wir noch lernen, damit dann umzugehen und schnell uns auch an die jeweilige neue Situation anzupassen.
Genau.
Also von draußen reinkommt eben, wenn da mehrere Menschen in einem Raum sind, auch eine Maske zu zücken und aufzusetzen und für genug Belüftung und Lüften zu sorgen und all diese Dinge.
Genau, zum Beispiel. Und letztlich Dinge, für die wir jetzt noch keine Lösung haben. Wie können wir unsere älteren Verwandten, Freunde wieder besuchen? Wie geht das vielleicht dann mit Besuchen in Altenheimen? Ich bin mir sicher, wir werden in einigen Wochen auch dafür eine Lösung haben, wie wir jetzt schrittweise zu Lösungsansätzen finden. Und deshalb bin ich da ganz optimistisch, dass es nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist, sondern es ist ein dynamischer Prozess und wir werden immer mehr Lösungen für verschiedene soziale Situationen finden und für unser Zusammenleben mit dem Virus.
Ja, okay, ja. Gut. Schöner Abschluss. Dann will ich mich bedanken bei dir, ja, dass du auch ein zweites Mal zum Interview bereit warst und ne, wir uns da wieder so austauschen konnten. Und an die Hörer, ja, alles Gute. Halten Sie Ihre Maßnahmen auf Augenmaß und
bleiben Sie gesund und umsichtig. Und mir hat es wieder großen Spaß gemacht.
Wunderbar. Mir auch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.